Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Meine eindringliche Bitte für die nächsten Wochen ist, treffen Sie niemanden. Jeder soziale Kontakt ist einer zu viel.
Uff, also ganz ehrlich, als ich das am Wochenende vom österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz gehört habe, da ging es mir wirklich nicht gut. Abstand halten, klar, das ist das Gebot der Stunde. Sozialer Abstand kann aber auch schlimm werden und richtig wehtun. Einsamkeit hat vor allem in diesen Tagen mehr Menschen als sonst im Griff. Doch wie können wir eigentlich sozial zusammenrücken, wenn wir uns körperlich voneinander entfernen sollen? Nathalie Putsche hat eine Frau getroffen, die offen über ihre Einsamkeit spricht und auch bei Menschen nachgefragt, die nach Rezepten gegen das Alleinsein suchen.
Brigitte ist 87 Jahre alt, lebt allein in ihrer Berliner Wohnung und leidet unter Einsamkeit.
Ich ziehe mir meine Sofadecke über den Kopf und tue so, als wenn ich schon tot bin.
Echte Hilfe und Abwechslung hat sie durch Silbernetz gefunden.
Sie haben richtig gewählt. Das ist die Rufnummer vom Silbernetz. Wir sind gerade alle im Gespräch.
8 Millionen potenziell Menschen mit Einsamkeitsgefühlen über 60, das ist einfach eine Zahl, die greift deutschlandweit.
Hallo, hier ist das Silbernetz-Telefon, Sie sprechen mit Lisa.
Ziemlich viel Verzweiflung am Telefon, ziemlich viel Zorn, ziemlich viel innerer Aufruhr oder auch Ergebenheit. So, und das heißt, im Laufe des Sommers ist das wieder abgeklungen ein bisschen und jetzt mit dem neuen Lockdown trifft es die Alten wieder besonders hart. Die Themen haben sich insoweit ein bisschen zugespitzt im Vergleich zum Frühjahr, weil jetzt die Angst vor Weihnachten dazu kommt.
Seit 6 Jahren baut Elke Schilling, ehemalige Staatssekretärin für Frauenpolitik in Sachsen-Anhalt, das Silbernetz auf. Ein Netzwerk gegen Einsamkeit im Alter. Über das Silbertelefon, einer kostenlosen Hotline, können ältere Menschen 14 Stunden täglich anonym anrufen. Sie bekommen auf Wunsch einen Silbernetzfreund oder eine Silbernetzfreundin vermittelt. Dann folgen regelmäßige Telefonate miteinander, die den ersten Schritt raus aus der Isolation ermöglichen sollen. Außerdem informiert Silbernetz über Angebote vor Ort. Bis vor einem Jahr nur in Berlin.
Also als wir das anfingen vor einem Jahr zu planen, wollten wir eigentlich einen Kongress haben, der unsere Skalierung begleitet, also die Ausbreitung von Silbernetz über ganz Deutschland. Dann kam aber Corona und ab 16. März waren wir bereits skaliert, weil wir haben unsere Hotline deutschlandweit freigeschaltet. Wir vermitteln inzwischen auch Silbernetz-Freundschaften deutschlandweit. Und wir informieren natürlich auch am Telefon über Angebote vor Ort, egal ob das in Berchtesgaden oder in Berlin ist. Corona hat uns in der Folge klargemacht, dass es eigentlich etwas noch viel Wichtigeres gibt. Und das heißt, das ist für uns dieses Thema Einsamkeit in Deutschland, aber auch in Europa, weltweit zu vernetzen, um Daten, Fakten, Initiativen, Wissenschaft und Politik zusammenzubinden, damit es wirksam wird.
So, da sind wir. Herzlich willkommen zur ersten großen Konferenz von Silbernetz, dem Netzwerk gegen Einsamkeit im Alter. Es ist genau 9.30 Uhr.
Gut 190 Menschen aus ganz Deutschland und Europa nahmen in der letzten Woche an der Webkonferenz teil. Wissenschaftler, Referenten und Projekte aus Deutschland, Großbritannien, Niederlanden und Rumänien. Ein Netzwerk gegen Einsamkeit im Alter.
Klar sollte diese Konferenz irgendwie auch ganz anders aussehen und eigentlich hätten wir alle gemeinsam hier in Berlin sein sollen. Aber die Weltlage möchte es anders, die Corona-Pandemie zwingt uns. Abgesehen davon macht es den Kongress noch viel aktueller.
Wie schafft man mehr Öffentlichkeit für das Tabuthema Einsamkeit und wie erreicht man vor allem die, die es betrifft?
Seit Corona haben wir dann eine völlig andere Klientel dran. Also zusätzlich natürlich zu unseren üblichen Anrufen. Das sind die Menschen gewesen, die mit Corona plötzlich in die Einsamkeit gestürzt sind. Die vorher in ihrem Bekannten- und Freundeskreis mit ihren Kulturveranstaltungen und was weiß ich noch was alles immer unterwegs waren. Und dann plötzlich fiel ihnen die Decke auf den Kopf, weil sie durften nicht mehr raus. Sie glaubten nicht mehr raus zu dürfen.
Wie schafft man mehr Öffentlichkeit für das Tabuthema Einsamkeit und wie erreicht man vor allem die, die es betrifft? Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist der Einladung zum Silbernetz-Kongress gefolgt. Hat er Lösungen im Gepäck?
How can we support structures, ways that people that want to help actually can know who is lonely and who needs support?
Spahn kündigt an, eine Art Kreativkonferenz abzuhalten. Hier soll Platz sein für Ideen, die Menschen helfen können, ihre Einsamkeit zu überwinden. Brigitte aus Berlin ist durch Plakate auf das Silbernetz aufmerksam geworden.
Habe ich die Hotline angerufen, das ist aber jetzt schon, glaube ich, 2 Jahre her. dann haben die da so ein paar Fragen gestellt und haben dann zu mir gesagt, sie werden für mich eine Silbernetz-Freundin raussuchen.
Ja.
Und das war so ein Volltreffer und die ruft mich einmal in der Woche für eine Stunde an.
Warum haben Sie gedacht, ist das das Richtige für Sie?
Weil ich jemanden zum Reden brauche.
Brigitte hat einen Sohn und eine Schwiegertochter, auch Enkel, die ab und zu Besuch kämen. Aber es sei selten, alle hätten wenig Zeit. Die Silbernetz-Freundin kann von Brigitte auf Eigeninitiative nicht angerufen werden. So wären beide Personen geschützt.
Bedauern Sie das?
Ja und nein. Sie hat ja auch Familie und Kinder und so. Nee, ich finde es auch gut, dass es nicht geht. Aber manchmal habe ich auch so viel im Kopf, was ich ihr erzählen will. Das muss ich dann eben aufheben, bis sie mich anruft.
Können Sie mir eigentlich sagen, wann das mit dem Thema Einsamkeit bei Ihnen so ungefähr begonnen hat?
Ja, seitdem ich eben nicht mehr laufen kann. Also ich bin in Theater, Kinos, Ausstellungen. Als ich das alles noch konnte, habe ich mich nicht einsam gefühlt. Aber ich kann das ja rein körperlich nicht mehr.
Hallo und herzlich willkommen bei Silberdraht, Ihrem kostenlosen Informations- und Unterhaltungsdienst.
Information und Unterhaltung sind gerade für Ältere ohne Internetzugang schwer zu erhalten, abgesehen von linearem Radio und Fernsehen. Hier will eine weitere Initiative helfen. Silberdraht.
Schön, dass Sie da sind. Sie befinden sich im Hauptmenü. Drücken Sie die 1, um zu den informativen und unterhaltsamen Hörinhalten zu gelangen.
Projektleiterin ist Susanne Steigler.
Dort hatten wir die Idee, die Menschen, die eben keinen Zugang zum Internet haben, eine Chance zu geben oder auch zu ermöglichen, die Inhalte, die digital zur Verfügung stehen, einfach über ein Telefon, über den Telefonweg bereitzustellen.
Silberdraht ist ein Team von 4 Leuten aus den Bereichen Informatik und Marketing, die den Service im Frühjahr, als durch Corona das Problem noch sichtbarer wurde, entwickelt haben. Sie arbeiten ehrenamtlich.
Es ist uns sehr, sehr wichtig, im stetigen Austausch mit der Generation 65 plus zu sein. Und aus diesem Grund wollen wir ein möglichst breit gefächertes Angebot anbieten, nämlich zwischen diesen Nachrichten einer Tagesschau oder aber auch dann Podcasts wie zum Beispiel von Herrn Drosten, aber auch unterhaltende Beiträge, sodass wir breit gefächerte Informationen anbieten, weil wir sagen, wir möchten die Menschen aus der Isolation holen. Sie können einfach auf Anruf diese Informationen nutzen.
Auch bei Silberdraht habe die bundesweite Zusammenarbeit mit Städten und Kommunen begonnen, um auch über regionale Angebote informieren zu können. Vernetzung und Reichweite, darum geht's. Es brauche eine Plattform, wo sich Helfer und Betroffene auch wirklich erreichen können. Deutschlandweit, europaweit und am liebsten weltweit, wünscht sich Elke Schilling vom Silbernetz aus Berlin.
Damit wir nicht alle einsam und allein in unseren Kommunen vor uns hingrübeln, wie wir gut mit Einsamkeit umgehen können, sondern damit wir voneinander lernen können.
Brigitte jedenfalls, die Einsamkeit schmerzlich kennt, hat die Hilfe erreicht. Durch die Vermittlung der Silbernetz-Freundin, mit der sie regelmäßig telefonieren kann.
Also diese Frau, das ist so ein Glücksfall, das glauben Sie gar nicht.
Alle Links und Telefonnummern der genannten Initiativen finden Sie übrigens bei uns im Netz auf deutschlandfunkkultur.de. Bilder von brennenden Urwäldern in Südamerika waren im letzten Jahr allgegenwärtig. Und in diesem Jahr gibt es neue Feuer. Tragen deutsche Automobilhersteller daran eine Mitschuld? Firmen wie BMW verbauen in ihren Luxusfahrzeugen teures Leder. Kuhhaut, die auch in Schlachthäusern in Paraguay erzeugt wird. Um immer mehr Rinder zu züchten, werden dort Wälder abgebrannt, denn die Tiere brauchen natürlich Platz. Diese Vorgehensweise hat die britische Umweltschutzorganisation Earthside erstmals enthüllt, in Zusammenarbeit mit einer Whistleblowerin. Alexander Bühler hat mit der Whistleblowerin gesprochen und Einblick in ein System bekommen, das auch Hunderttausenden Menschen ihren Lebensraum kosten könnte.
Karen Kollmann ist Biologin aus Paraguay. Jahrelang hat sie im nationalen Umweltministerium gearbeitet.
Como dirección nos tocaba la ley 9692 de vida silvestre. Entonces, nosotros teníamos que evaluar las carpetas de impacto ambiental.
Meine Abteilung kümmert sich um Gesetz 9692 zur Waldfauna. Wir bewerten die Umwelteinflüsse durch Viehzucht.
das macht jetzt keiner mehr. Denn nachdem es dieses Problem mit mir gab, wurden keine Akten mehr bearbeitet. Also ein paar schon noch, aber ohne Gutachten, nicht von Fachleuten für Waldfauna. Das Interessante ist, dass es in jener Abteilung, die die Erlaubnis zum Abholzen gibt, 5 Funktionäre gibt. Und die schaffen angeblich 500 Akten im Monat. Das ist unmöglich. Die Akten enthalten sehr viele Informationen. Keiner kann das in einem Monat evaluieren. Und dann 500 Akten?
Also werden die Akten nur noch im Copy-and-Paste-Verfahren bearbeitet. Niemand guckt mehr drauf, was vor Ort passiert, was mit der Umwelt passiert, sagt Kollmann. Sie habe mit ansehen müssen, wie der Urwald zugunsten von Rinderfarmen vernichtet wurde. Sie war eine Schlüsselzeugin für die Enthüllungen der britischen Umweltorganisation Earthside. Der ist es gelungen, etwas zu beweisen, was nach eigenen Angaben der Autofirmen unmöglich sein soll, nämlich woher das Autoleder stammt, das in der automobilen Oberklasse verwendet wird. Sam Dawson, Chef von Earthside.
Eine der größten Abwaldungsursachen in Lateinamerika ist die Viehzucht. In der Chaco-Region Paraguays wird das Land für Rinderfarmen gerodet, in einem Naturschutzgebiet, das eigentlich einem unkontaktierten Stamm gehört. Wir haben die Spur der Rinder und ihrer Häute durch die Schlachthäuser und die Gerbereien weiterverfolgt, bis nach Italien. Und dann direkt in die Lieferketten dieser Autofirmen.
Er zeigt sich entsetzt darüber, wie ungehemmt tatsächlich bisher alle Beteiligten vorgegangen sind. In ihrem Bericht Grand Theft Chaco beschreibt die NGO, wie etwa die Bagger einer Mennonitenfarm die bisher unkontaktierten Indigenen schlicht überrollen. Unkontaktiert. Diese Vokabel beschreibt Völker, die bisher keinen Kontakt zur Außenwelt hatten, die auf traditionelle Weise in ihrem Ökosystem leben. Doch das wird in Südamerika, von Brasilien bis Paraguay, gerade völlig zerstört. Der Gran Chaco, zwischen Bolivien, Argentinien und Paraguay gelegen, ist ein riesiges Trockengebiet, heiß, dünn besiedelt, wasserarm. Und das wenige Grün wird zerstört. Jetzt kommt von hier das Autoleder. Auf Anfrage hat BMW erklärt:
Aktuell ist in einzelnen Fahrzeugen der BMW Group auch Leder enthalten, für das Vormaterialien aus Paraguay verwendet werden. Mittelfristig wird dieser Anteil auf 0% zurückgehen, da wir unsere Lederlieferketten umstrukturieren und infolgedessen auf Leder aus Südamerika verzichten werden. Natürlich haben wir die Earthside-Recherche zum Anlass genommen, unsere Lieferketten nach möglichen Verstößen zu befragen. Die BMW Group geht allen Verdachtsmomenten für Verstöße in ihren Lieferketten nach. Sollten wir konkrete Belege dafür erhalten, dass in unseren Lieferketten gegen diese Nachhaltigkeitsstandards verstoßen wird, würden wir dies zum Anlass nehmen, von unseren Lieferanten eine Änderung ihrer Bezugsquellen einzufordern.
Es geht um 800.000 Quadratkilometer. So groß ist der Gran Chaco. 3.400 Pflanzenarten, 900 Tierarten sind hier beheimatet, vor allem Jaguare und Riesenameisenbären. 250.000 Indigene leben hier. Der bekannte britische Naturkundler und TV-Moderator David Attenborough hat dieses Gebiet einmal als eine der letzten großen Wildnisse in der Welt bezeichnet. Und doch verschwindet es unglaublich schnell. Durch einen Vergleich von Satellitenbildern kam eine paraguayische NGO zum Schluss, dass seit 2013 jedes Jahr 446.000 Hektar abgeholzt werden. Wo nicht Rinder grasen, wird Soja für die Viehzucht in anderen Ländern angebaut.
Unser gesamtes Rechtssystem ist so. Die Viehzüchter sind im gesamten politischen Raum vertreten. Es gibt sogar eine Partei voller Viehzüchter. Daher haben sie viel Macht in Paraguay. Der Ex-Präsident Cartes, der Senator Fidel Zavala, sie sind alle in politischen Schlüsselstellungen. Es ist sehr schwierig, die Stimme zu erheben und zu sagen, dass hier im Land etwas schiefläuft. Cartes hat zum Beispiel verschiedene Radio- und Fernsehstationen. Der Kleinbauer, der ein bisschen Land will, ist der Schlechte. Das ist eine Gehirnwäsche. Die Großbauern sind in diesen Medien die Leistungsträger. Die Indigenen sind alle Nichtstuer.
Y los grandes son los trabajadores. Es una lucha constante. Los indígenas son todos vagos.
Und diese Entwicklungen laufen schon seit Jahrzehnten so ab. Nur kurz kam es zu einer Irritation, als eine Linkskoalition an die Macht kam, die versprach, Kleinbauern Land zu geben. Doch nach ein paar Morden und außergerichtlichen Hinrichtungen waren die Großbauern schnell wieder im Sattel. Wie kann man also langfristig diese Missverhältnisse ändern? Ein Weg könnte das geplante Lieferkettengesetz sein, sagt die grüne EU-Abgeordnete Anna Cavazzini.
Es ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, um die Ecke Einfluss zu nehmen auf die brasilianische Politik oder auf die Politik in Paraguay beispielsweise. Also wenn wir zum Beispiel endlich ein Lieferkettengesetz hätten oder ein Gesetz, das eben Produkte aus Entwaldung auf dem europäischen Markt verbietet, dann hätte das zur Konsequenz, dass entweder die europäischen Autohersteller, die ja ganz oft die Käufer sind von diesem Leder, dass die entweder genau hingucken müssten und das Leder von woanders beziehen müssten, da wo es halt nicht zur Entwaldung beiträgt, oder aber die müssten halt einen Druck ausüben auf die Zulieferer, auf diese zwei, drei großen Farmen, zum Beispiel in Paraguay, und ganz klar sagen, Leute, wenn ihr nicht aufräumt mit euren Methoden, wenn ihr weiterhin den Urwald, den Gran Chaco da abholzt, dann kaufen wir nicht mehr von euch. Und ich glaube, dass sich über diese Marktmacht schon was ändern würde.
Die EU muss endlich ihre Hausaufgaben machen, denn aufgrund des neuen Freihandelsabkommens Mercosur könnte Paraguay die Menge seiner Fleischimporte in die EU vervierfachen. Und das vollkommen ohne Sanktionsmöglichkeiten für die EU. Um die fortschreitende Zerstörung zu verhindern, muss dringend ein europäisches Lieferkettengesetz her. Sonst, sagt Karin Kollmann, hat der Wald keine Chance.
Lo que se diferencia al primer mundo o Europa o no sé si Estados Unidos de Paraguay de países tan pequeños como los nuestros.
Was Europa und die USA von so kleinen unterentwickelten Staaten unterscheidet, ist, dass es hier zu viel Straflosigkeit gibt. Ich glaube, es gibt alles: Gesetze, Regulierungen, Studien, Alarme, aber man bestraft nicht, wenn sowas passiert. Diese Struktur macht, dass ich alleine bin. Man hört meine Stimme nicht. Schlimmer als die Korruption ist, dass man Umweltverbrechen nicht bestraft. Nie.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.